NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Peter Mücker am Mikrofon einen schönen guten Abend. Heute ist der dritte Advent. Unsere Sendung ist allerdings wenig vorweihnachtlich. Anschläge und Unglücke mit vielen Toten bestimmen den Tag. In der Türkei, in Ägypten, in Nigeria und in Kenia. Da ist das positivste politische Thema heute, dass Italien einen neuen Regierungschef hat. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Doch zunächst nach Istanbul. Das Fußballspiel der ersten türkischen Liga zwischen Beşiktaş und Bursaspor war 1,5 Stunden zuvor abgepfiffen worden, als die Bomben explodierten. Die meisten Zuschauer hatten sich schon zerstreut und so traf es vor allem Polizisten, die noch vor Ort waren. Erst explodierte neben dem Stadion eine Autobombe, dann sprengte sich in einem Park in der Nähe ein Selbstmordattentäter in die Luft. Inzwischen hat sich eine kurdische Extremistengruppe zu den blutigen Anschlägen gestern bekannt, die Freiheitsfalken Kurdistans, eine radikale Splittergruppe der Kurdenpartei PKK. Aus Istanbul berichtet unser Korrespondent Reinhard Baumgarten.
Ein Tag des Schocks, der Trauer und der Entschlossenheit in der Türkei. Von morgen an werde es die primäre Aufgabe der Sicherheitskräfte sein, Rache an den Tätern zu üben, so Innenminister Süleyman Soylu. Ob zu Land, zu Luft oder zu Wasser, ganz gleich wo und bei welcher Macht sie Zuflucht suchen, die türkische Nation wird das vergossene Blut nicht ungesühnt lassen. Koste es, was es wolle, diese Rechnung wird beglichen. 38 Tote, mehr als 150 Verletzte. Der 7. Terroranschlag allein in Istanbul in diesem Jahr. Es gibt kaum einen Zweifel daran, dass die Anschläge von der separatistischen PKK verübt wurden, ist sich Regierungschef Binali Yildirim sicher. Ob es Beweise für eine Täterschaft der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gibt, ist nicht klar. Fest steht für Yildirim, ganz gleich, welche Gruppe es war, wir werden gegen alle Organisationen gleichermaßen entschlossen vorgehen, die unsere Solidarität, Einheit und Brüderlichkeit ins Visier nehmen. Entschlossenheit, Einheit, Stärke, das sind die zu setzenden Zeichen an diesem Tag, an dem die türkische Fahne wieder einmal auf Halbmast wehen muss. Der Kampf gegen die Geisel des Terrorismus werde bis zum bitteren Ende geführt, gelobt Präsident Erdogan. Ein Zurückweichen sei vollkommen ausgeschlossen. Wir sind mit dem Leichentuch am Leib aufgebrochen. Das wird Ihnen nicht zugutekommen. Sie werden einen hohen Preis zahlen. 108 Menschen sind in diesem Jahr bei Terroranschlägen in Istanbul umgekommen. Landesweit sind hunderte Menschen durch Anschläge und Militärschläge getötet und Zehntausende zu Binnenflüchtlingen gemacht worden. Die Fronten seien jetzt klar, betont Innenminister Soylu bei der Trauerfeier für die jüngsten Terroropfer. Das sind jene, die im Namen Gottes, des Landes und des Volkes kämpfen. Und das sind jene, die gegen uns sind. Der Staat hat ein langes Schwert. Wir werden diese Banditen zur Rechenschaft ziehen und Trost allen bringen, die heute Tränen vergossen haben. Hunderte Menschen sind heute in Istanbul aus Solidarität mit den Opfern auf die Straße gegangen. Niemand habe das Recht, einen anderen zu töten, aus welchem Grund auch immer, meint Tuba Taka. Wir verurteilen den Terrorismus. Wir kennen die doppelgesichtigen Länder und Menschen, die dahinter stecken. Wir bleiben solidarisch. Anders geht's gar nicht. Der Feind agiert von außen und benutzt die Terroristen in der Türkei, glaubt auch İsmet Aral. Die westlichen Länder konnten dieses Land nicht zerstören, als die Türkei ganz schwach war. Heute ist sie stärker. Sie werden es niemals schaffen, dieses Land zu zerstören.
Reinhard Baumgarten berichtete. Die Türkei wird morgen auch ein Thema beim EU-Außenministertreffen in Brüssel sein, allerdings weniger wegen der neuerlichen blutigen Anschläge, sondern eher wegen der Menschenrechtslage in dem Land nach dem gescheiterten Putsch. Österreich hat bereits angekündigt, deshalb die weiteren Beitrittsgespräche mit der Türkei blockieren zu wollen. Christoph Perenboom mit Einzelheiten.
Es ist ein deutliches Signal aus Wien vor dem Außenministertreffen der EU. Die Beitrittsverhandlungen mit Ankara müssten eingefroren werden, fordert Österreichs Außenminister Sebastian Kurz. Damit widerspricht er der Haltung von EU-Kommissionspräsident Juncker und Parlamentspräsident Schulz, die beide weiter über einen möglichen Beitritt verhandeln wollen. Kurz verlangt eine klare Reaktion der Europäischen Union, wenn die Türkei Andersdenkende einschüchtere, Oppositionspolitiker hinter Gitter bringe und die Todesstrafe wieder einführen wolle. Man könne nicht einfach so weitermachen, als ob nichts wäre, so der Außenminister, der seine Position nach eigenen Angaben mit anderen EU-Staaten wie den Niederlanden oder Bulgarien abgestimmt hat. Mögliche Konsequenzen für das Flüchtlingsabkommen nimmt der ÖVP-Politiker dabei in Kauf. Wenn wir der Türkei aufgrund des Flüchtlingsdeals alles durchgehen lassen, so kurzwörtlich, dann begeben wir uns in eine gefährliche Form der Abhängigkeit.
Nicht nur die Türkei wird Thema sein bei den EU-Außenministern morgen in Brüssel, sondern auch die Lage in Italien, das wieder mal in einer Regierungskrise steckt. Immerhin ist seit heute Mittag klar, wer nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Renzi die Regierungsgeschäfte führen soll. Der bisherige Außenminister Paolo Gentiloni, ein enger Vertrauter seines Vorgängers. Auch ein Grund, warum die Opposition nicht begeistert ist. Lisa Weiß berichtet aus Rom.
Es war eine der kürzeren Regierungskrisen in Italien. Erst letzten Sonntag ist das Verfassungsreferendum gescheitert. Das hat zum Rücktritt des bisherigen Ministerpräsident Matteo Renzi geführt. Genau eine Woche später, nach schnellen Sondierungsgesprächen und kurzer Bedenkzeit, hat Staatspräsident Sergio Mattarella bekannt gegeben, wer in Zukunft Italiens Regierung führen soll. Verkünden durfte den Namen der Generalsekretär des Präsidenten, Ugo Zampetti. Der Präsident der Republik hat heute Morgen im Quirinalspalast Paolo Gentiloni empfangen und hat ihm den Auftrag gegeben, eine neue Regierung zu bilden. Gentiloni hat unter Vorbehalt zugestimmt. Unter Vorbehalt deswegen, weil Paolo Gentiloni noch die Liste der Minister seiner neuen Regierung Mattarella vorlegen muss. Doch das ist eher eine Formsache. In einer kurzen Ansprache machte der bisherige Außenminister Italiens gleich deutlich, er nimmt die Herausforderung an.
Cercherò di svolgere il compito con dignità e responsabilità.
Er versuche, diese Aufgabe mit Würde und Verantwortung zu erfüllen, sagte Gentiloni und kündigte an, er werde so schnell wie möglich eine Regierung bilden, die von der Parlamentsmehrheit unterstützt wird. Mir ist bewusst, wie dringend es ist, Italien eine voll handlungsfähige Regierung zu verschaffen. Um unsere Mitbürger zu beruhigen und um mit größtem Engagement und mit größter Bestimmtheit die drängenden Herausforderungen anzugehen. Auf internationaler, wirtschaftlicher und sozialer Ebene. Herausforderungen gibt es viele. Das Land ist wirtschaftlich schwer angeschlagen, braucht dringend ein neues Wahlgesetz. Nach dem verheerenden Erdbeben im Sommer muss der Wiederaufbau organisiert werden. Und dann ist da auch noch die Krisenbank Monte dei Paschi di Siena. Um die schwächelnde Bank zu stabilisieren, braucht es möglichst schnell politische Stabilität. Auch deshalb dürfte es Staatspräsident Mattarella so eilig gehabt haben mit der Suche nach dem Nachfolger für Matteo Renzi. Er wollte ihn präsentieren, bevor die Börsen öffnen. Mit Paolo Gentiloni hat sich Mattarella für einen besonnenen, etwas farblosen Politiker entschieden, für einen Pro-Europäer, einen wunderbaren Kollegen, wie ihn der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier nennt, und für einen Parteifreund und engen Vertrauten des scheidenden Ministerpräsidenten. Genau das kritisiert die Opposition. Sie kündigte Demonstrationen auf den Straßen Italiens an. Doch am Widerstand der Opposition dürfte Gentiloni nicht scheitern. Das Parlament muss ihm zwar noch das Vertrauen aussprechen, doch das sollte kein Problem werden, die Mehrheiten sind da. Allzu lange wird Gentiloni aber wohl nicht an der Regierung sein. Fast alle Parteien wollen Neuwahlen, aber davor muss noch das Wahlgesetz geändert werden, sonst wäre Italien wahrscheinlich unregierbar. Viele vermuten, dass der scheidende Ministerpräsident Matteo Renzi bei den nächsten Wahlen wieder antreten will. Bis dahin dürfte Gentiloni zwar einen anderen Stil, aber wirklich eine ähnliche Politik wie sein Vorgänger Renzi vertreten.
Italien hat eine neue Regierung, aber ist das Land damit schon aus der Krise? Der Kommentar im Echo des Tages von Tassilo Forchheimer.
Verglichen mit vielen seiner Vorgänger ist der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella nicht wirklich eine charismatische Figur. Aber wenn es darauf ankommt, dann hat er die Lage im Griff. Das kann ihm nun keiner mehr absprechen. Die Suche nach einem neuen italienischen Ministerpräsidenten hat Mattarella in erstaunlicher Unaufgeregtheit über die Bühne gebracht. In der Öffentlichkeit sprachen nur wenige, aber dafür wohlüberlegte Sätze, die von Anfang an deutlich machten, dass sich dieser Staatspräsident nicht treiben lässt, sondern dass da einer handelt, der das Wohl des Landes im Blick hat. Eines Landes, das vom Rücktritt des Ministerpräsidenten in einem wirklich ungünstigen Moment erwischt wurde. Milliardenschäden in den Erdbebengebieten, wackelige Banken und unklare Verhältnisse im Wahlrecht, dazu die fast schon gewohnten Probleme, hohe Staatsschulden und eine stagnierende Wirtschaft. Das ist eine Gemengelage, die leicht zu einer echten Krise werden könnte. Beispielsweise dann, wenn die Finanzmärkte das Vertrauen verlieren und die Zinsen für italienische Staatsanleihen massiv nach oben schrauben. Kaum etwas könnte Italien weniger gebrauchen. Danach sieht es im Moment aber nicht aus. Mit Paolo Gentiloni hat sich der Staatspräsident für einen Mann entschieden, der im Ausland großes Vertrauen genießt. Ganz ähnlich wie Finanzminister Biercarlo Baduan, der im Vorfeld ebenfalls als künftiger Ministerpräsident gehandelt wurde, nun aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in Amt und Würden bleiben wird. Auch das ein Signal an die Finanzmärkte. Läuft alles gut, hat Italien in wenigen Tagen eine komplette neue Regierung, die von den bisherigen Parlamentsmehrheiten getragen wird. Deren Aufgabe wird es unter anderem sein, Neuwahlen vorzubereiten. Das ist nicht einfach in einem Land, in dem sich zumindest die Opposition in einem Dauerwahlkampf befindet, mit teilweise extrem schrillen und lauten Tönen.
Tassilo Forchheimer kommentierte. Die Kopten sind die größte christliche Glaubensgemeinschaft im Nahen Osten. Etwa 10% der 90 Millionen Einwohner Ägyptens sind Kopten. Doch die Minderheit ist auch immer wieder gewaltsamen Übergriffen ausgesetzt. Auch heute wieder bei einem Anschlag auf das Herz der koptischen Christen in Kairo sind 25 Gläubige getötet worden. Der Priester war kurz davor, den Gottesdienst zu beenden, als eine Bombe explodierte. Carsten Kühntop berichtet aus Kairo.
Die St. Markus-Kathedrale mitten in Kairo ist das Zentrum der koptischen Kirche in Ägypten. Ein wuchtiger Bau, Ende der 60er Jahre geweiht. Hier hat das Kirchenoberhaupt, Papst Tawadros II., seinen Sitz. Im Fernsehen schilderte Armeni, ein Augenzeuge, wie er den Anschlag auf die Kathedrale erlebte. Ich kam zur Sonntagsmesse um 10. Ich hörte eine heftige Explosion. Fenster barsten, Menschen rannten davon, ich auch. Ich habe dann sehr viele Tote gesehen, die meisten Frauen. Denn die Explosion war auf der Seite, wo die Frauen sitzen. Tote und Verletzte lagen auf dem Boden, überall an den Wänden Blut. Katastrophal. Wirklich unglaublich, was passiert ist. Die Explosion ereignete sich in einem Seitengebäude in der Kirche St. Peter und Paul, die direkt an der Außenwand der Kathedrale steht. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur wurde der Sprengsatz, 12 Kilogramm TNT, vor Beginn des Gottesdienstes dort deponiert. Etwa jeder 10. Ägypter ist koptischer Christ. Alles in allem klappt das tägliche Miteinander zwischen muslimischer Mehrheit und christlicher Minderheit gut, auch wenn es immer wieder Spannungen gibt und Christen Diskriminierung beklagen. Seit der Explosion am Sonntagvormittag kamen in den ägyptischen Medien immer wieder Menschen zu Wort, die die gesellschaftliche Einheit betonten. So stellte der Großmufti Schauki Alam hervor, dass der Anschlag allen Ägyptern gegolten habe. Diese Taten stärken die Liebe und die Beziehungen zwischen den Muslimen und den Christen. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Ägyptern. Alle sind gleich. Was passierte? Wir sind alle traurig darüber. Das Attentat in Kairo ist das schlimmste auf einer Kirche in Ägypten seit 2011. Am Neujahrstag kamen damals mehr als 20 Menschen ums Leben, als eine Bombe in einer Kirche in Alexandria explodierte. Eigentlich hatte sich die Sicherheitslage im Land während der vergangenen Monate deutlich verbessert. Doch dann gab es am vergangenen Freitag 2 Sprengstoffanschläge mit insgesamt 7 Toten. Dass daraus nun eine neue Bombenserie zu werden scheint, ist ein deutlicher Rückschlag für die Regierung. Sie bekämpft zum einen radikale Islamisten auf der Sinai-Halbinsel, die dem IS ihre Loyalität geschworen haben. Zum anderen hat sie es mit militanten Gefolgsleuten der Muslimbruderschaft zu tun, die nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Sommer 2013 in den Untergrund gegangen sind. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi rief eine 3-tägige Staatstrauer aus. In einer Stellungnahme schrieb er, dieser abscheuliche Terrorakt habe sich gegen Christen und Muslime gleichermaßen gerichtet. Ägypten werde daraus jedoch gestärkt hervorgehen, so Sisi.
Traurige Nachrichten auch aus Nigeria. Dort ist eine Kirche eingestürzt, allerdings nicht wegen eines Anschlags, sondern wegen Baumängeln. Medien berichten inzwischen von 200 Toten, die unter den Trümmern der evangelikalen Kirche begraben sind. Der tiefreligiöse Staat Nigeria teilt sich in einen muslimischen Norden und in einen christlichen Süden, in dem evangelikale Gemeinschaften dominieren.
Leave the corpse, they're dead. There's nothing you can do about it for now.
Lass die Toten dort liegen, sagt einer der Helfer zu seinen Kollegen. Die Rettungskräfte an der Unglücksstelle nahe der Stadt Uyo suchen vor allem nach Überlebenden. Verlässliche Angaben über die tatsächliche Zahl der Todesopfer gibt es bisher nicht. Von etwa 50 Getöteten sprach ein Mitarbeiter des örtlichen Krankenhauses. Nigerianische Medien nennen teilweise noch weit höhere Opferzahlen. Plötzlich brach das ganze Gebäude in sich zusammen, so beschrieb eine Augenzeugin die Katastrophe in einer nigerianischen Zeitung. Am Samstagmittag hatten sich mehrere hundert Gläubige im Gebäude der Rainers Bibelkirche versammelt. Offenbar sollte der Gründer der evangelikalen Kirche in einer offiziellen Zeremonie zum Bischof geweiht werden. Auch der Gouverneur des Bundesstaates Akwa Ibom war anwesend. Er und seine Familie überlebten den Einsturz unverletzt. Nach den bisher vorliegenden Informationen seien Stahlträger der Dachkonstruktion gebrochen. Anschließend stürzte das Dach auf die Menschen herunter. Ob die Kirche noch im Bau war oder renoviert wurde, darüber gibt es widersprüchliche Angaben. In den sozialen Medien Nigerias kursieren Videos von der Unglücksstelle am Tag nach der Katastrophe. Sie zeigen grauenhafte Bilder von Opfern, die von den schweren Stahlträgern der Dachkonstruktion erschlagen worden waren. Mit schweren Kränen versucht man jetzt, die Stahlträger und große Wellblechplatten des Daches auseinanderzuzerren. Der Gouverneur des Bundesstaates schrieb auf seiner Internetseite, es sei das schockierendste Ereignis, das sein Staat jemals erlebt habe. Er ordnete 2 Tage Staatstrauer an. Nigerias Präsident Muhammadu Buhari sprach den Menschen in der Stadt Uyo sein Mitgefühl aus. Jetzt soll in einer staatlichen Untersuchung geklärt werden, wie diese Katastrophe passieren konnte. Nigerianische Medien spekulieren, dass eventuelle Mängel an Material und Ausführung der Dachkonstruktion schuld sein könnten. Vor 2 Jahren waren schon einmal 115 Menschen beim Einsturz eines Kirchengebäudes in Lagos ums Leben gekommen. Damals stellte sich später heraus, dass zusätzliche Stockwerke an den Bau angefügt worden waren, ohne Genehmigung der Behörden. Das Gebäude war unter der Last dieser Anbauten zusammengebrochen. Über die Ursache der aktuellen Katastrophe gibt es bisher noch keinerlei offizielle Angaben.
Ein Beitrag unseres Korrespondenten Jens Borchers. Auch in Kenia hat es heute ein schweres Unglück gegeben. Bei der Explosion eines Tanklastwagens sind mindestens 39 Menschen getötet worden. Antje Diekans berichtet.
Der Fahrer hatte auf der Straße nahe der kenianischen Hauptstadt Nairobi offenbar die Kontrolle über den Tanklastwagen verloren und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der Laster stieß mit einem Kleinbus zusammen und ging in Flammen auf. Der Tank mit Benzin explodierte. Von den Flammen wurden 11 Autos erfasst und brannten aus. Die kenianischen Behörden vermuten, dass die Zahl der Opfer noch steigen wird. Allein in dem Kleinbus waren 14 Passagiere. Überlebende wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es ist aber fraglich, wie gut sie versorgt werden, weil in Kenia seit Tagen Ärzte und Pflegekräfte streiken. Die stark befahrene Straße verbindet Kenia mit den Nachbarländern wie Uganda und dem Südsudan. Sie gilt als eine der gefährlichsten Strecken in Ostafrika. Die Fahrbahnen sind teils sehr eng und in schlechtem Zustand. Etwa jeden dritten Tag gibt es hier schwere Unfälle.
Rumänien wählt heute ein neues Parlament. Die Wahllokale sind zwar noch bis 20 Uhr geöffnet, aber bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die aus der kommunistischen Partei hervorgegangenen Sozialdemokraten die Wahl gewinnen werden. Und das, obwohl die Partei bei der grassierenden Korruption in dem Land eine unrühmliche Rolle spielt. Sozialdemokratische Politiker sind in viele Fälle verwickelt. Die Partei verhindert immer wieder die Aufklärung. Unsere Korrespondentin Andrea Beer berichtet.
Straßenszenen am Wahltag in Bukarest. Geht es nach dieser Rumänin, dann könnte alles so bleiben, wie es ist. Die Expertenregierung findet sie gut, unter Führung des ehemaligen EU-Agrarkommissars Dacian Cioloș. Ein Wirtschaftswachstum zwischen 5% und 6%, mehr Arbeitsplätze, mehr Transparenz, was Ausgaben von EU und sonstigen Geldern angeht. Ich wünsche mir eine bessere Zukunft und ich glaube darum an diese Technokratenregierung. Ich finde, wir brauchen kompetente Menschen in der Regierung, die wissen, was zu tun ist. ist und keine Politiker mehr. Doch die Expertenregierung von Premier Csolos ist nur bis zu dieser Parlamentswahl eingesetzt. Sie sollte die Lage beruhigen, nach dem Brand in dem Bukarester Konzertclub Kollektiv. 64 Menschen starben damals, weil die Brandvorschriften umgangen werden konnten, mutmaßlich wegen Korruption. Die sozialdemokratisch geführte Regierung unter Viktor Ponta musste damals zurücktreten. Jetzt stehen die Sozialdemokraten wieder vor einem Wahlsieg. Rund 40% könnten sie laut Umfragen bekommen. Meine Stimme haben sie, meint diese Frau. Sie haben früher immer wieder Fehler gemacht, das stimmt. Aber sie sind glaubhafter als ihre politischen Gegner. Sie haben mehr Erfahrung. Als Geschäftsfrau habe ich immer, wenn sie an der Regierung waren, größere Umsätze gemacht. Umsätze ganz anderer Art machten mutmaßlich auch zahlreiche Kandidaten der Sozialdemokraten. Auf ihren Wahllisten kandidieren zwar viele Politneulinge, aber auch einige alte Bekannte, gegen die ermittelt wurde oder wird wegen Korruption. Darunter auch der frühere Regierungschef Viktor Ponta. Sein Nachfolger als Parteichef Livio Dragnea nimmt Ponta in Schutz. Wir haben innerhalb der Partei sehr wohl über Pontas Kandidatur diskutiert. Wir haben einen Integritätscode und weil sich Viktor nicht mehr regelmäßig bei der Polizei melden muss, gerät er mit diesem Integritätscode nicht mehr in Konflikt.
You don't have problem with our integrity code.
Konflikte dieser Art kennt Livio Dragnea auch selbst zu Genüge. Der Chef der rumänischen Sozialdemokraten wurde wegen versuchten Wahlbetrugs verurteilt. Regierungschef kann Dragnea deswegen nicht werden. Sollten seine Sozialdemokraten aber gewinnen, würden sie wohl mit zwei kleineren Parteien regieren, wenn es nötig wäre. Eine liberale Splitterpartei und die nationalistische PRU. Würde so ein sozialdemokratisch geführtes Bündnis regieren, der Imageschaden für Rumänien wäre groß, meint diese Wählerin. Es wäre eine Schande für Rumänien, wenn die Partei eines verurteilten Wahlbetrügers gewinnt. Eine Schande von sehr vielen, die sich in den Jahren nach der Revolution von 89 angehäuft haben. Die Menschen hier urteilen oft oberflächlich und sind leichtgläubig. Sie wählt also lieber die Nationalliberalen, kurz PNL. Diese lagen in Umfragen zwischen 35% und 40% und würden Dacian Csolos wieder zum Regierungschef küren, den bisherigen parteilosen Chef der Übergangsregierung.
Heute ist Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn und das ist kein Grund zur Freude. Wieder mal werden die Fahrkarten teurer, viele andere Leistungen auch und zu allem Überfluss stellt die DB auch noch komplett den Nachtzugverkehr ein. Schauen wir also lieber ins Nachbarland Schweiz, ein Bahnvorzeigeland. Dort hat die Schweizerische Bundesbahn zum Fahrplanwechsel heute den Regelbetrieb im Gotthard-Basistunnel aufgenommen. Mit 57 Kilometern der längste Eisenbahntunnel der Welt. Die Fahrzeit auf der wichtigen europäischen Nord-Süd-Verbindung verkürzt sich dadurch zum Teil erheblich.
Schon seit der feierlichen Eröffnung im Sommer brausten immer wieder Züge durch den neuen Supertunnel im Probebetrieb. Nun geht es los mit dem Regelbetrieb nach Fahrplan. Zwei 57 Kilometer lange Tunnelröhren führen ohne Steigung durch das Gotthardmassiv und sollen den Zugverkehr der Schweiz und Europas deutlich beschleunigen. Philippe Gauderin, verantwortlich für die Infrastruktur bei den Schweizerischen Bundesbahnen, kommt regelrecht ins Schwärmen.
Es wird, ich glaube, die ganze Landschaft verändern. Der Güterverkehr wird mehr fahren können, mehr Züge, mehr Kapazitäten und im Personenverkehr vor allem viel schneller durch die Schweiz.
Mithilfe des Tunnels sollen große Teile des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Etwa 320 Züge pro Tag sollen einmal durch den Tunnel fahren. Güterzüge mit Geschwindigkeiten von 100 km pro Stunde, Personenzüge doppelt so schnell. Spitzengeschwindigkeiten bis 250 km/h sind geplant. Die Fahrzeit zwischen Zürich und Lugano etwa soll sich einmal um 45 Minuten verkürzen. Die fehlende Steigung und die flachen Anfahrstrecken ermöglichen längere Züge und erfordern weniger Loks. Das macht den Transport insgesamt wirtschaftlicher. Noch kann der Tunnel aber seine Trümpfe nicht voll ausspielen, denn wichtige Bauarbeiten auf den Zubringerstrecken sind noch nicht abgeschlossen, sowohl in der Schweiz, aber auch in den Nachbarländern, erklärt Philippe Gauderin von den SBB.
Also wir haben noch Richtung Süden mit Italien einige Fahrplanthemen. Hauptsorge im Moment ist Richtung Norden, Deutschland. Die Projekte sind bestimmt, sind finanziert, aber die Realisierung braucht Zeit, vor allem zwischen Basel und Karlsruhe.
Neben dem Nadelöhr-Rheintalbahn geht es auch um die Südbahn von Ulm nach Friedrichshafen und die Ausbaustrecke Stuttgart-Singen. Doch das Problem sei erkannt, versprach Bundeskanzlerin Angela Merkel im Sommer zur Eröffnung des Gotthard-Basistunnels.
Wir wissen, dass wir verspätet sind. Wir wissen, der Gotthard-Tunnel ist sozusagen das Herz, hat jemand geschrieben. Und die Aorta fehlt noch. Es wird noch dauern, das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Aber wir fühlen uns angespornt.
Betriebsbereit und getestet ist die umfangreiche Sicherheitstechnik im Tunnel. Elektronische Systeme überwachen die Fahrten der Züge und leiten Abweichungen und Störungen unmittelbar an eine Leitzentrale und die Lokführer weiter. Mit Notbahnsteigen, Querverbindungen zwischen den Röhren und Schutzräumen wähnt man sich auch für Katastrophenfälle gut gewappnet, erklärt Sicherheitsexperte Markus Schindelholz.
Es gibt verschiedene Szenarien. Man kann parallel in der anderen Tunnelröhre nebendran fahren, die Leute durch die Querschläge in den anderen Zug führen. Oder in einer der zwei dafür vorgesehenen Nothaltestellen können die Personen aussteigen, sich in einen sicheren Raum begeben und werden dann von einem Evakuationszug abgeholt. Im schlimmsten Fall bei Brand wird das mit dem Löschenrettungszug gemacht.
Die alte Bergstrecke der Gotthardbahn soll übrigens weiter erhalten und genutzt werden. Als Reserveweg sowie für den regionalen Verkehr und den Tourismus.
Ein Bericht unseres Korrespondenten Karl-Dietrich Meurer. Und jetzt ist es Zeit für den Sport im Echo des Tages im Studio. Mats Nicholson.
Das letzte Erstligaspiel dieses Wochenendes läuft seit knapp 67 Minuten in Gelsenkirchen in der Arena auf Schalke. Schalke 04 spielt gegen Bayer Leverkusen. Es steht 0:0. Die Schalker spielen seit der vierten Minute nach einer Notbremse von Naldo und der roten Karte in Unterzahl. Und vom Hamburger Sportverein gibt es interessante Meldungen heute. Nach übereinstimmenden Medienberichten übernimmt Heribert Bruchhagen ab dem 01.01.2017 den Job des Vorstandsboss beim Hamburger SV. Dietmar Beiersdorfer wird demnach entlassen. Vom Hamburger Sportverein gibt es auf NDR-Anfrage keine Stellungnahme. Man werde diese Meldungen nicht kommentieren, so der aktuelle Stand. In Gladbach ist die Erleichterung vorübergehend riesengroß. Das Team hat zwar wieder nicht gut gespielt, aber die verunsicherte Borussia konnte endlich mal wieder eine Partie gewinnen. Das 1:0 gegen Mainz war sehr glücklich, aber das war dem zuletzt so hart kritisierten Trainer André Schubert ziemlich egal.
Wir haben uns auch oft in den letzten Wochen darüber unterhalten. Toll gespielt, super gespielt, viele Torchancen, aber irgendwie nicht gewonnen oder sogar waren verloren. Und für uns ging es einfach darum, das Spiel zu gewinnen und das haben wir gemacht.
Das hat geklappt, war allerdings, wie gesagt, sehr glücklich. Den Mainzern wurde ganz kurz vor Schluss ein regulärer Treffer aberkannt. Außerdem hätte es in einer Situation auch noch einen Handelfmeter für die Gäste geben können. Am Ende gewinnt aber Gladbach das erste Mal nach 8 sieglosen Partien. In der zweiten Liga konnte der FC St. Pauli ein sportliches Lebenszeichen vom Tabellenende senden. Die Hamburger siegten erstmals seit September wieder in der Liga. 2:0 bei Greuther Fürth. Torwart Philipp Herwagen war erleichtert und kämpferisch zugleich.
Ich glaube, dass die entscheidende Phase überhaupt, die wird irgendwann nochmal kommen. Aber jetzt wäre es ein schöner Moment.
Das war der falsche O-Ton. Das war Braunschweig-Trainer Thorsten Lieberknecht. Zu dem kommen wir gleich. Jetzt aber St. Paulis Torwart Philipp Herwagen.
Wenn ich auf die Tabelle gucke, das war jetzt die letzte Zeit so, dann sehe ich FC St. Pauli 18. Platz. Da macht sich bei mir eher so ein Trotz und es ballt sich die Faust in meiner Hosentasche. Und die Situation ist immer noch die gleiche. Der FC St. Pauli ist auf dem letzten Platz, nur mit 3 Punkten mehr. Und das motiviert mich, wenn man sieht, dass wir nächste Woche schon wieder die Möglichkeit haben, noch einen Schritt weiterzumachen.
St. Pauli gewinnt also endlich mal wieder in der zweiten Fußball-Bundesliga. 2:0 der Treffer oder der Sieg auswärts bei Greuther Fürth. Eintracht Braunschweig bleibt auf Kurs erste Liga. Nach dem 3:2 gegen Arminia Bielefeld hat sich das Team von Trainer Thorsten Lieberknecht die Tabellenführung zurückgeholt, zumindest vorübergehend. Der VfB Stuttgart spielt ja morgen noch. Und in der Handball-Bundesliga feiert der THW Kiel einen wichtigen 28:24 Sieg gegen Magdeburg und ist wieder punktgleich mit Tabellenführer Flensburg. Und zum Schluss blicken wir noch ins slowenische Pokljuka. Da steigt heute Abend eine deutsche Party, die der Biathleten. Die Staffel der Frauen hat das Weltcuprennen gewonnen. Die deutschen Männer beendeten ihr Rennen auf Platz 3.
Der Sport im Echo des Tages. Einen schönen Rest-Adventssonntag wünscht Peter Mücke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.